Heute ist Karfreitag. Wir nennen die Nacht, die gerade vorbei ist, Gründonnerstag. Dies war eine besondere Nacht. Die Juden nannten sie Passanacht. Für sie fing der Karfreitag, falls sie den Tag schon damals so betitelt hätten, schon 12 Stunden früher als bei uns an. Zur Zeit der Bibel ging ein Tag nämlich von einem Sonnenuntergang zum nächsten Sonnenaufgang. Heute Morgen, noch bevor wir zu unserem Text aus Jesaja kommen, wollen wir die ersten 12 Stunden vom Karfreitag, dem Passafest, betrachten. Was geschah vom Sonnenuntergang am Gründonnerstag bis zum Sonnenaufgang am Karfreitag, dem Tag der Kreuzigung Jesu? Also was geschah Donnerstagabend bis Freitagmorgen? In diese verheißungsvollen und doch verhängnisvolle Nacht, in diese für Jesus schlaflose Nacht. Für die Jünger war es nicht ganz schlaflos. Sie schliefen 3 Stunden, obwohl sie wachsam sein müssten. Die 12 Stunden dieser Nacht wollen wir nach dem Bericht in Markus Evangelium unter die Lupe nehmen. Zuerst aber ein wenig über das Markus Evangelium selbst. Jahrhundertelang glaubten viele Ausleger, das Markus-Evangelium ist das einfachste der 4 Evangelien. Bei Markus liegt alles Wichtige an der Oberfläche. Wenn wir tiefe theologische Gedanken finden wollen oder raffinierte, ausgekügelte Literatur, dann müssten wir die anderen Evangelien betrachten, vor allem das Johannes-Evangelium. Heute glauben die Ausleger nicht mehr an diese Simplizität. Markus hat seine Erzählung sehr raffiniert gestaltet, sodass die besten Hinweise, was der Autor mit einzelnen Abschnitten uns vermitteln will, oft in den Verbindungen liegen, mit denen der Autor subtil und kunstvoll die Einzelteile des Textes verbindet. Diese Verbindungen sind selten offensichtlich. Aber wenn sie einmal entdeckt werden, dann sehen wir, wie Markus durch geniale Querverbindungen Licht auf die tiefere Bedeutung der einzelnen Textabschnitte wirft. Eine dieser Querverbindungen wollen wir jetzt betrachten. Ich komme noch zu Jesaja. Ein faszinierendes Muster erscheint ganz überraschenderweise, wenn wir über die dramatische letzte Nacht des irdischen Lebens Jesus nachdenken. Und diese dann in Verbindung mit einem anderen Text in Markus bringen. Markus hat seine Erzählung der letzten Nacht vor Jesu Kreuzigung in 4 verschiedenen Szenen, wie in einem Theaterstück, gestaltet. In allen 4 Szenen sehen wir einen starken Kontrast. Jeweils Jesus auf der einen Seite und ein anderer Charakter oder eine Gruppe von Charakteren auf der anderen. 4 Szenen. Zählt sie mit. Der Vorhang geht hoch und wir sehen Jesus zusammen mit seinen Jüngern am Tisch in einem großen Raum eines Obergeschosses. Einander gegenübergestellt sind hier einmal der Jünger Judas, der bereit ist, seinen unschuldigen Herrn für Geld zu verkaufen, und andererseits Jesus, der sein Leben für die Schuldigen opfert. Der Verrat und das Abendmahl. Der Kontrast hätte nicht stärker sein können. Die 2. Szene findet in einem Garten am Ölberg statt. Der Kontrast liegt hier zwischen den 11 Jüngern, die schlafen, und ihrem Meister, der wach bleibt und betet. Er bereitet sich für die kommende Stunde vor. Im Gebet sagt er, nicht was ich will, sondern was du willst. Als die Soldaten kommen, ist er bereit. Die Jünger dagegen schlafen. Und als die Stunde kommt, greifen sie erst nach ihren Schwertern und laufen dann weg. Die 3. Szene findet beim Palast des Hohen Priesters statt. Dort werden 2 Menschen simultan einem Verhör unterzogen. Im Haus steht Jesus vor dem Hohen Rat der Juden. In einem spannenden Gerichtsverfahren legt er voller Mut sein gutes Zeugnis ab, wissend, dass es ihm sein Leben kosten wird. Im Hof dagegen zittert Petrus vor einer jungen Magd und lügt in einem verzweifelten Versuch, sein Leben zu retten. Im Kontrast zu dem mutigen, die Wahrheit sprechenden Jesus ist Petrus, der Feigling, der Lügner, der Leugner. Die vierte Szene findet vor dem Gouverneur des Pilatus statt. Die Machthaber der jüdischen Religion lehnen Jesus ab, um den Status quo, den bestehenden Zustand zu erhalten. Im Kontrast dazu geht Jesus bereitwillig den Weg des Kreuzes, um das Neue herbeizuführen. Der Kontrast ist klar, aber auch ein Kontrast zwischen Jesus und seinen Nachfolgern ist hier erkennbar. Er ist noch auf dem Kreuzesweg, auch wenn es ihm sein Leben kosten wird. Sie haben ihn schon im Stich gelassen und sind geflohen. Diese vier Szenen gehören zusammen. Jede berichtet von einem historischen Ereignis und die vier Szenen werden kombiniert, um diese letzte verhängnisvolle Nacht grafisch zu schildern. Jede trägt etwas dazu bei, dass wir besser verstehen können, was es heißt, treue Nachfolger zu sein. Die erste Szene zeigt, dass selbst aufopferndes Leben zum Treusein gehört. Die zweite Szene zeigt, dass auch Gebet und die Bereitschaft zu sagen, dein Wille geschehe, zur Treue gehört. Die dritte Szene schildert als Zeichen der Treue die Bereitschaft, ein klares Bekenntnis abzulegen, komme was wolle. Und die vierte Szene zeigt, dass auch die Bereitschaft, neue Schritte für Gott zu wagen, sogar den Kreuzesweg zu gehen, zur Treue gehört. Markus zeigt uns gewissermaßen in allen vier Szenen, wie Jesus ein Vorbild der Treue ist. Die vier Szenen tun aber noch mehr. Sie zeigen, wie Judas, Jesu Jünger, speziell Petrus, eigentlich alle Nachfolger Jesu, damals und heute, in der Nachfolge scheitern können. In den Kontrastbildern zeigen diese vier Szenen, was für Versuchungen uns auf dem Weg der Nachfolge begegnen können. Jesus zu verraten, in der Krise zu schlafen, Gewalt zu ergreifen, Jesus zu verleugnen, die Nachfolge ganz zu verlassen. Also alles, was die Menschen um Jesus herum taten. Nur Jesus bleibt treu. Er gibt sein Leben freiwillig für andere, erste Szene. Er ordnet seinen eigenen Willen dem seines himmlischen Vaters unter und legt sein Leben vertrauensvoll in Gottes Hände. Zweite Szene. Er zeigt mit seinem eigenen Beispiel, dass er es ernst meinte, als er sagte, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, wird es retten. Nur er geht die volle Distanz des Kreuzes weg und bleibt so seiner Berufung treu und erfüllt diese vierte Szene. Diejenigen um Jesus herum handeln aus Eigeninteresse. Sie schlafen in der Krise, schlagen im Terror, fliehen in der Nacht, verleugnen ihren Herrn. Und sie verlassen ihn in seiner letzten Stunde. Markus 14 und 15 sind also weit mehr als ein Bericht über die Entwicklung des Komplotts der Machthaber, Jesus zu beseitigen. Sie vermitteln Einblicke, was treue Nachfolge heißt, und vermitteln ein beeindruckendes Bild von dem, der im Kontrast zu den anderen bis ans bittere Ende treu blieb. Und sie schildern dadurch auch, was es Jesus kostete, unsere Rettung zu erwerben. Dieses alles ist schon profund genug, aber nicht sehr neu, nicht überraschend. Wo ist denn das versteckte Muster, von dem ich gesprochen habe? Bleibt bitte am Ball. Jetzt wollen wir beobachten, wie Markus beim Aufschreiben sehr sorgfältig, genau und kunstvoll die Zeitangaben für diese vier Szenen benennt. Jeder Zeitabschnitt deckt einen Zeitraum von 3 Stunden ab. 2 der Hinweise sind deutlich im Text angegeben. Deutlicher allerdings im Griechischen als in unseren Übersetzungen, leider. Die anderen Zeitangaben sind etwas versteckt. Die erste Szene wird von Markus so eingeleitet. Als es Abend geworden war, kam Jesus mit den 12. Das Passamahl war also am Abend. Der Begriff am Abend ist aber im Griechischen genauer als im Deutschen. Dieser Begriff, opsia auf Griechisch, war im Römischen Reich ein Fachbegriff für die erste Wache der Nacht. Sie deckte die Zeitperiode von 18 bis 21 Uhr ab. Die vierte Szene wird von Markus so eingeleitet. Gleich bei Tagesanbruch oder bei anderen Übersetzungen am Morgen. Was wir aus unseren Übersetzungen nicht ersehen können, ist, dass auch dieses ein Fachausdruck war. So nannten sie damals die vierte Nachtwache. Proe in ihrer Sprache. Sie deckte die Zeitperiode von 3 bis 6 Uhr morgens. Wo sind jedoch die Zeitangaben für die Szenen 2 und 3? Sie erscheinen weniger deutlich, vor allem für uns als heutige Leser, aber sie sind dennoch da. Im Garten Gethsemane sehen wir, dass Jesus seine Jünger 3-mal bat, eine Stunde wach zu bleiben und zu beten. Jesus betete also 3 Stunden, während die Jünger schliefen. Die zweite Szene geschah also von 21 Uhr bis Mitternacht. Aber dies liefert einen wichtigen Beitrag zur Auslegung des Textes. Jetzt wissen wir genauer, was es bedeutet, als Jesus am Ende der 3 Stunden des Gebets im Garten sagte, die Stunde ist gekommen. Da war es Mitternacht. Nicht nur Mitternacht auf der Erde, sondern auch Mitternacht im Gottesplan der Heilsgeschichte. Der Begriff die Stunde war sogar ein jüdischer Fachbegriff dafür, dass die Zeit des Eingreifens Gottes angekommen war. Diese Stunde war gekommen und Jesus wurde weggeführt. Es war jedoch nicht die Stunde, in der er, der von Gott gesandte Messias, die Feinde Gottes vernichten werden würden, was viele erwartet hatten, sondern die Stunde des Selbstopfers seines Sohnes. Noch etwas Wichtiges. Diese ist nicht irgendeine Mitternacht. Es ist die Mitternacht in der Nacht des Passamahls. Es war um Mitternacht gewesen, als der Engel des Todes in Ägypten erschien und die Befreiung der Israeliten vollendete. Viele Juden glaubten damals, dass Gottes Messias auch um Mitternacht in einer Passanacht erscheinen würde, um Israel noch einmal zu befreien, diesmal von den Römern. Um Mitternacht einer Passanacht sollte der Tag des Herrn oder die Stunde einbrechen. Der Messias sollte der neue Todesengel sein. Aber Jesus kam, um das Passalam zu sein. Es war damals üblich, am Abend nach dem Passamahl bis um Mitternacht wach zu bleiben. Also gerade das zu tun, was nicht einmal Jesu Jünger konnten. Die Mitternacht, Mesonuktian auf Griechisch, jedoch kam in Gethsemane. Und so gerade als überall in Jerusalem die Juden ihre Passanachtwache aufgaben, als alle anderen sagten, vielleicht nächstes Jahr, kündigte Jesus seinen Jüngern an, die Stunde ist gekommen. Der Tag des Herrn bricht an. Übrigens, Mesonuktian war der Fachbegriff für die zweite Nachtwache. Also 3 der Zeitangaben haben wir schon entdeckt. Am Abend im Obergeschoss, Mitternacht im Gethsemane und später gleich in der Früh oder am Morgen beim Palast des Pilatus. Aber wann geschah die dritte Szene? Im Haus und im Hof des Hohen Priesters, wo sowohl Jesus als auch Petrus verhört wurden. Städter können hier die Zeitangaben leicht übersehen. Menschen vom Land entdecken sie vielleicht. Ich wohne am Stadtrand, wo ich manchmal einen Hahnenschrei am Morgen hören kann. Petrus hörte auch einen. Der Hahn schrie, als Petrus gerade seinen Herrn verleugnete. Und dieser Hahnenschrei rüttelte Petrus wach, weil er plötzlich erkannte, was er gerade tat. Uns bedeutet das Schreien des Hahnes nichts sehr Genaues. Vielleicht spät in der Nacht oder wahrscheinlich früh am Morgen. Den Juden aber war ein Hahnenschrei nicht nur ein hörbares Zeichen, dass die Nacht bald zu Ende gehen würde, sondern auch, tja, ein Fachausdruck. Auf Griechisch Elektrophonia, so benannten sie tatsächlich die dritte Wache der Nacht. Hahnenschrei deckte also die Zeitperiode von Mitternacht bis um 3 Uhr morgens ab. Also die Zeitangaben sind alle da. Sie sind zwar teilweise subtil, aber sie werden auf jeden Fall erwähnt. Und alle sind bedeutungsvoll in ihren jeweiligen Zusammenhängen. Es war tatsächlich Abend, also wo es dunkel wird, als Jesus von einem seiner Nachfolger verraten wurde. Es war tatsächlich Mitternacht, also die Zeit des Eingreifens und der Befreiung Gottes, als Jesus das Passahlamm im Garten weggeführt wurde. Und es war ein Hahnenschrei, also ein Weckruf, als Petrus klarmachte, er hatte seinen Herrn verleugnet. Und es war wirklich ein neuer Morgen, also der Anbruch eines neuen Tages, als Jesus sein Kreuz auf sich nahm und mutig seinem Schicksal entgegenging. Aber das ist immer noch nicht alles. Die Hauptsache steht noch aus. Die tiefste Bedeutsamkeit dieser sorgfältig eingebauten Zeitangaben wird erst dann klar, wenn wir die Querverbindung, oder vielleicht sollen wir das Kreuzverbindung hier nennen, zwischen diesem Passionsbericht und einem anderen Text im Markus-Evangelium, wenn wir das wahrnehmen. Am Ende seiner sogenannten Endzeitrede will Jesus seine Jünger ermutigen, aufmerksam zu sein, wach zu bleiben, ihm zu dienen und in der langen oder kurzen Zeit bevor seiner Wiederkunft treu zu sein. Um zu veranschaulichen, wie das aussieht, erzählte Jesus ein Gleichnis von einem Türhüter, der die lange Nacht hindurch seinen Dienst tun soll, weil er nicht weiß, wann der Hausherr wieder erscheinen wird. Die Herausforderung des Textes wird so formuliert. Darum seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Jetzt passt auf. Ob am Abend oder um Mitternacht oder beim Hahnenschrei oder früh am Morgen. Seht ihr die Parallelen? Dann zeigt uns Markus in 4 Szenen, was damit gemeint wird. Wach bleiben, treu dienen, das sieht so aus, will Markus sagen. Schaut, was Jesus tat. Passt auf, dass ihr nicht so scheitert, wie alle anderen um ihn herum es taten. Markus schreibt für eine verfolgte christliche Gemeinschaft und ruft sie auf, ihrem Herrn treu zu bleiben. Sie dürfen nicht ihrem Herrn verraten, wie Judas es in der ersten Szene am Abend tat. Sie dürfen nicht in der Krise schlafen, auch nicht nach Schwertern greifen, schlagen oder wegrennen, wie die Jünger es in der zweiten Szene um Mitternacht taten. Sie dürfen nicht aus Angst Jesus verleugnen, wie Petrus es in der dritten Szene beim Hahnenschrei tat. Und sie dürfen Jesus weder verstoßen noch verlassen, wie Jesu Feinde und Freunde es am Morgen taten. Der Herr kam schon einmal für seine Türhüter zurück. Am Abend traf er den Judas schlafend an. Um Mitternacht traf er die ganze Schar der Jünger schlafend an. Beim Hahnenschrei traf er Petrus schlafend an. Am Morgen war es die ganze Menge der religiösen Menschen, die den Anbruch des neuen Tages verpassten. Was hätten sie tun sollen? Statt zu schlafen, sollten sie Jesus in einem selbst aufopfernden Leben nachahmen. Sie sollten beten und ihr Vertrauen auf Gott setzen. Sie sollten mutig Zeugnis für Jesus ablegen. Sie sollten auf dem Nachfolgeweg bis ans Kreuz treu bleiben. Wenn sie auf diese Weise treue Nachfolger sein werden, dann werden sie für das Wiederkommen Jesu bereit sein. Egal, in welcher Nachtwache er erscheinen sollte. Soweit einige Einblicke in die Passionsgeschichte nach Markus. Morgen früh machen wir damit weiter. Aber jetzt müssen wir uns beeilen, um noch den Text aus Jesaja kurz zu betrachten. Bei meinen Vorbereitungen für diese Tage mit euch habe ich ganz neu entdeckt, wie die Osterbotschaft, der wir in diesen Tagen neu begegnen wollen, und die großen Verheißungen des Alten Testamentes, welche der Prophet Jesaja uns vermittelt, zusammengehören. Dies muss so sein, denn die Osterbotschaft erfüllt die prophetischen Worte Jesajas. Und beide zusammen, Verheißung und Erfüllung, spielen zentrale Rollen, wenn wir die ganze biblische Erzählung von der Schöpfung bis zur Neuschöpfung begreifen wollen. Mein Plan ist es, bei jedem Vortrag mit verschiedenen Aspekten der Osterbotschaft zu beginnen, so wie wir das heute schon gemacht haben, und dann zurückschauen die ausgewählten Texte aus Jesaja, wie sie darauf vorbereiten. Und bei jedem Vortrag wollen wir dann am Ende schauen, wie das alles mit der allumfassenden Geschichte Gottes mit uns Menschen zusammenpasst. In diesen Tagen werden wir verschiedene Texte aus dem zweiten Teil des prophetischen Buches Jesaja betrachten. Im ersten Teil von Jesaja, also die Kapitel 1 bis 39, gibt es zahlreiche Warnungen. Wenn das Volk Gottes, wenn Israel, die Kinder Gottes weiterhin ungehorsam leben, den Bund mit Gott verachten, eigene Wege suchen und ihren besonderen Auftrag in dieser Welt vernachlässigen, dann werden sie auch die Konsequenzen erleben und unter anderem ihre Freiheit verlieren. Und sie würden noch viel mehr verlieren. Ihren Tempel, ihre Hauptstadt, Jerusalem, und ihre Heimat, das verheißene Land. Sie würden in die Gefangenschaft geschleppt werden und dies geschah dann auch. Aber dann kommen die Kapitel 40 bis 55, also der Abschnitt, den wir jetzt betrachten werden. Hier erhält ein deprimiertes Volk gute Nachricht. Es war ein Volk, das sich von Gott verlassen fühlte und jetzt endlich gute Nachricht erhielt. Jetzt war nicht mehr die Zeit für Vorwarnungen. Jetzt war die Zeit des Trostes gekommen, der Verkündigung von Gnade, von der unverdienten Zuwendung Gottes. Tröstet. Tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst erfüllt, dass ihr Schuld abgebüßt ist. Denn sie hat von der Hand Jahwes empfangen doppelt und genug für alle ihre Verfehlungen. Nein, Israel hatte ihr Schuld nicht selbst abgebüßt. Kein Mensch und kein Volk kann das tun. Gott selbst übernimmt das Abbüßen von Schuld. Und schon hier sehen wir Hinweise auf die Ostergeschichte. Israel hatte aber viel dafür gelitten, dass sie von ihrer Berufung abgefallen waren. Und jetzt sagt Gott, es ist genug. Ihr habt genug gelitten. Doppelt genug. Jetzt kommt die Zeit der Gnade. Ich biete euch Vergebung an. Interessanterweise redet der Prophet zum Herzen Jerusalems. Wie konnte Jerusalem ein Herz haben? Jerusalem, die Stadt selbst, lag in Trümmern. Sie starb an einem Herzinfarkt, könnte man sagen. Und jetzt redet der Prophet über eine Botschaft, die das Herz Jerusalems ansprach. Und so sehen wir, dass mit Jerusalem in diesem Text viel mehr gemeint ist als nur eine gerade zerstörte Stadt. Jerusalem steht symbolisch für den Ort, an dem Gott und Menschen sich begegnen, wo Gott seine Verheißungen erfüllt, wo wahres Leben gefunden wird. Sogar die Bedeutung des Namens Jerusalem bedeutet die Stadt des Schaloms, der Ort, wo allumfassender Friede und Wohlstand gefunden werden kann, die Stadt, in der Schalom herrscht. Der Herzschlag Jerusalem soll wieder intakt sein. Im Takt, wortwörtlich, im richtigen Rhythmus schlagen. Alles soll wieder so sein, wie Gott es schon immer gewollt und geplant hatte. Das sagte der Prophet voraus. Und jetzt möchte ich klar sagen, dass es mir in diesen Tagen niemals um das heutige Israel geht. Um die Stadt Jerusalem, die heute so zerstritten ist, die so anders ist als eine Stadt des Schaloms. Was Gott vielleicht möglicherweise noch mit dem Land Israel und mit der Stadt Jerusalem in Zukunft vorhat, darüber sind Bibelausleger absolut nicht einig. Und dazu möchte ich in diesen Tagen keine Äußerungen machen. Es geht um ein prophetisches Wort an ein Volk, das tatsächlich in babylonischer Gefangenschaft war. Und es geht darum, wie dieses prophetische Wort zur damaligen Zeit teilweise in Erfüllung ging, aber nur teilweise. Und es geht darum, worauf Israel zur Zeit Jesu noch wartete und wie Jesus selbst die Verheißungen erfüllte oder teilweise erfüllte. Nur so oft ganz anders, als die Israeliten es erwartet hatten. Darum geht's. Und dann geht es auch natürlich darum, was das alles mit uns zu tun hat, die wir die Osterbotschaft erleben wollen und dem auferstandenen Jesus nachfolgen wollen. Also zurück zum Jesaja-Text. Redet zum Herzen Jerusalems. Das ist gute Nachricht. Die Zeit ist gekommen. Gott redet weiter. Gott handelt wieder. Gott wird Jerusalem wieder beleben. Also müssen sofort dafür Vorbereitungen getroffen werden. Es muss eine Straße gebaut werden. Wie sonst sollen die Kinder Gottes wieder aus der Gefangenschaft nach Hause kommen? Und so ruft die Stimme auf. In der Wüste bereitet den Weg Jahwes. Ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal hebe sich und jeder Berg und Hügel senke sich. Das Höckrige werde zur Bahn und das Bucklige zur Ebene. Israel war bereits eine ganze Generation in Babylon, aber jetzt würde das Volk heimkehren. Der Prophet spricht, es geht los. Wir brauchen eine sechsspurige Autobahn. Sie soll durch die Wüste und über Berge und durch Täler führen. Die große Heimkehr wird bald beginnen. Jetzt kommt Gott in Macht. Das ist das Ausschlaggebende. Gott kommt, Gott greift ein. Gott wird wieder seine Herrlichkeit offenbaren. Als er Israel aus der ägyptischen Sklaverei befreite, hatte er dies schon einmal getan. Jetzt würde es noch einmal geschehen, diesmal aus der Gefangenschaft in Babylon. Wenn die Vorbereitungen fertig seien, sagte der Prophet, dann wird die Herrlichkeit Jahwes offenbart werden. Wir werden an diesem Text aus Jesaja 40 bald weiterarbeiten, aber erst wollen wir kurz betrachten, wie das Neue Testament diesen Text aufgreift und die Erfüllung oder zumindest die teilweise Erfüllung dieses Textes verkündigt. Johannes der Täufer bekam den Auftrag, seine Stimme in der Wüste zu erheben und ebenfalls in der Wüste den Weg für den Herrn vorzubereiten. Er tat dies jedoch nicht mit Schaufeln und Baggern, sondern mit dem Aufruf zur Umkehr und zur Taufe zur Vergebung der Sünden. Wenn das Herz Jerusalems wieder in Rhythmus schlagen soll, dann müssen die Vorbereitungen auch in den Herzen der Menschen geschehen. Heimkehr ist nur durch Umkehr möglich. Dazu brauchen wir die Vergebung Gottes. Dazu müssen wir uns auf den Weg machen, auf den vorbereiteten Weg durch die Wüste. Texte wie Jesaja 40 erfüllen sich mehrmals und auf verschiedenen Ebenen. Israel musste sich wortwörtlich dafür vorbereiten, Babylon zu verlassen. Also sie mussten Kisten packen und Ochsenkarren beladen, aber sie mussten auch ihre Herzen vorbereiten und den weiteren Weg Gottes mit Israel annehmen. Die Zeitgenossen Jesu mussten erst die Botschaft von Johannes hören und beachten und dann auch noch die Botschaft von Jesus selbst. Die Zeit ist gekommen. Das Reich Gottes ist nah. Kehrt um und glaubt an diese gute Nachricht. Wenn gute Nachricht verkündigt wird, dann beginnt eine Zeit der notwendigen Vorbereitungen. Dies wird auch so bleiben, bis Jesus wiederkommt. Denn alles vorher ist noch Vorbereitung. Die Geschichte Gottes mit uns Menschen kam nicht zur Zeit Jesajas, aber auch nicht zur Zeit Jesu zum letzten Ziel. Doch viele ließen sich von Johannes taufen, viele aber nicht. Viele folgten Jesus nach, viele nicht. Die Gemeinde Jesu wurde gegründet und heute wird immer noch die gute Nachricht verkündigt und immer noch wird zur Umkehr gerufen. Immer noch wird Vergebung angeboten. Immer noch bereiten wir den Weg für den Herrn vor. Denn er wird wiederkommen. Und dann tatsächlich in Herrlichkeit. Dann wird die endgültige Erfüllung kommen, wie Jesaja sie vorausgesagt hatte. Dann wird die Herrlichkeit Jahwes offenbart werden und alles Fleisch samt und sonders wird sie sehen. Ja, Jahwes Mund hat geredet. In der Botschaft Jesajas klingt durch, dass es ein langer Weg sein könnte, bis alles in Erfüllung gehen würde. Und Jesaja hat noch ein Problem mit dem allem. Gottes Stimme spricht, rufe. Und er antwortete, was soll ich rufen? Inhaltlich wusste er schon, was er zu verkündigen hatte. Aber er hat noch einen Einwand loszuwerden. Und so beklagte er sich bei Gott. Alles Fleisch ist Gras und all seine Dauer ist wie die Blume des Feldes. Es verdorrt das Gras, es verwelkt die Blume, wenn Jahwes Hauch sie anbläst. Fürwahr, das Gras ist das Volk. Gott, wie kannst du erwarten, dass Israel umkehren wird, dass Israel sich im Vertrauen auf dich auf den Weg machen wird, dass Israel den Bund mit dir wieder aufnehmen wird? Du weißt doch, Gott, wie unzuverlässig Israel ist, wie vergänglich, wie Gras, wie Blumen. Und dann kommt wieder die Stimme Jahwes, der spricht, ja, du hast recht. Es stimmt absolut, es verdorrt das Gras, es verwelkt die Blume, aber das Wort unseres Gottes kommt zustande für Ewigkeit. Israel, es liegt nicht an euch, eure Rettung herbeizuführen. Ihr könnt es sowieso weder verdienen noch in die Wege leiten. Nur Gott kann das und Gott wird das auch tun. Gottes Wort hat Macht. Wenn Gott spricht, dann wird es geschehen. Und Gott hat jetzt gute Nachricht ausgerufen. Was konnte der Prophet anders tun, als hören und glauben und das Wort weiter verkündigen? Was konnte Israel in babylonischer Gefangenschaft anders tun, als hören und glauben und das Wort weiter verkündigen? Was können wir anders tun, als zu hören und zu glauben? Was können wir anders tun, als das Wort weiter zu sagen? Als selbst Boten der Freude zu sein? Und so spricht Gottes Stimme erneut zum Propheten, auf einen Höhenberg steige du, Freudenboten Zion, Erhebe kräftig deine Stimme, Freudenboten Jerusalem. Erhebe sie, fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, sehe euer Gott, sehe der Herr Jahwe. Auf zum höchsten Platz, wo die Stimme am weitesten klingt, schreit laut, euer Gott, sehe euer Gott. Mit Macht kommt er. Sein Arm herrscht für ihn. Siehe dein Lohn bei ihm und was er sich erworben vor ihm. Gottes Stimme hat gesprochen, die Rettung kommt. Gottes Macht versichert es und nichts kann letztendlich im Wege stehen. Gott hat die Macht, das alles zustande zu bringen. Und Gott hat auch das Herz eines Hirten, der seine Schafherde in Sicherheit bringen wird. Und so endet der Text für heute nicht mit einem Wachtwort, sondern mit einem Trostwort. Wie ein Hirt seine Herde hütet, mit seinem starken Arm zusammenhält. Lämmer, die trägt er an seiner Brust. Muttertiere leitet er sacht zur Tränke. Ein Wort der Macht und ein Wort des Trostes. Gott spricht beides. Der Prophet spricht beides. Und so wird garantiert, dass Gott alles in Erfüllung bringen wird, denn das Wort unseres Gottes kommt zustande für Ewigkeit. Israel damals hatte zuerst nur das gesprochene Wort. Dann später hatte Israel auch noch das geschriebene Wort. Und die Verheißung ging teilweise wirklich damals schon in Erfüllung. Viele Israeliten kehrten tatsächlich in ihre Heimat zurück. Jerusalem wurde langsam wieder aufgebaut. Die Stadt bekam wieder eine Stadtmauer. Ein zweiter Tempel wurde gebaut, bei weitem nicht so herrlich wie der von Salomo. Aber es gab wieder einen Begegnungsort zwischen Gott und seinem Volk, zwischen Himmel und Erde. Aber trotz dieser großen Verheißungen ging zu dieser Zeit die Gefangenschaft, das Exil, eigentlich nie richtig zu Ende. Eine Herrschaftsmacht nach der anderen eroberten und herrschten über Israel. Aber Gott hatte es versprochen und Israel lebt in Hoffnung. Israel gab nie die Hoffnung auf. Gott würde alles in Erfüllung bringen, auch wenn es noch Jahrhunderte dauern würde. Ihnen war es klar, die große Erfüllung, alles, was Gott versprochen hatte, stand noch aus. Aber Gott würde seinem Wort treu sein. Es vergingen viele Jahrhunderte, bevor Gott erneut mit Macht kam. Und diesmal kam er wirklich. Diesmal nicht nur mit das gesprochene und das geschriebene Wort, sondern diesmal selbst im lebendigen Wort, in Jesus Christus selbst. In Jesus kam Gott mit Macht, um Israel und um die ganze Welt aus der Gefangenschaft zu führen. Doch er tat dies, aber nicht so, wie manche dachten, dass er es tun sollte. Gott befreite Israel nicht von der Macht Roms. Und deshalb lehnten viele seiner Zeitgenossen diesen Jesus ab. Was, ein Messias, der unsere nationale Freiheit nicht wiederherstellt? Nein, danke. Viele lehnten ihn nicht deswegen ab, weil sie ihn falsch verstanden, sondern genau aus dem Gegenteil. Sie hörten, was er sagte, sahen, was er anbot und sagten, nein, danke. Aber Jesus führte Israel und er führt Menschen immer noch tatsächlich aus der Gefangenschaft. Er befreite Menschen von dämonischer Besessenheit. Er befreite Menschen von Krankheiten aller Art. Er befreite Menschen von der Sklaverei der Sünde und der Selbstsucht. Er befreite Menschen von nationaler und ethnische Selbstbezogenheit. Er befreite Menschen von ihren Süchten und von Irrwegen und von Unwissenheit über die Wege Gottes. Jesus tat dies durch seinen ganzen Dienst, in Wort und in Tat, aber er tat es vor allem, als er den Weg des Kreuzes ging. Und so dürfen wir wirklich eine Brücke zwischen den Verheißungen in Jesaja 40 und deren Erfüllung in der Passion Jesu bauen. Die Passionsgeschichte, vor allem in Markus-Evangelium, haben wir schon betrachtet. Das heißt, ein Teil davon, zwischen Sonnenuntergang Donnerstag bis frühem Morgen Karfreitag. An der Oberfläche ist die Passionsgeschichte nur ein beeindruckendes Geschichte von einem Mann, der einsam und alleine treu den Weg des Kreuzes ging. Während alle anderen um ihn herum, die seine Nachfolger hätten sein sollen, alles andere als treu waren. Auf einer tieferen Ebene ist die Passionsgeschichte jedoch eine bemerkenswerte Erzählung über Jesus, der uns zeigt, was es für uns bedeuten kann, wenn auch wir aufgerufen werden, wach zu bleiben, selbst aufopfernd und gottvertrauend zu leben, ein Zeugnis abzulegen und freiwillig Jesu Kreuz auf uns zu nehmen. Die Geschichte erzählt, was an einer konkreten historischen Nacht tatsächlich geschah, aber sie erzählt auch, was in jeder Nacht und an jedem Tag geschehen soll, solange wir noch darauf warten, dass Jesus zurückkommt. Aber wozu wir beauftragt wurden, was wir sein und tun sollen, das kann eigentlich niemand wirklich tun. Nicht völlig, nicht perfekt. Wir sind in der Tat verdorrendes Gras und verwelkende Blumen. Und genau das, was Israel in babylonischer Gefangenschaft hören durfte, das dürfen auch wir hören. Siehe, euer Gott. Siehe, der Herr Jahwe mit Macht kommt er. Jesus wird weggeführt zum Kreuz. Gott kam in der Tat, und zwar mit der größten Macht der Welt. Mit der Macht der Liebe. Mit der Macht der Selbstaufopferung. Mit der Macht der Überzeugung, das Wort unseres Gottes kommt zustande für Ewigkeit. Gottes Wort wird alles zustande bringen, was Gott versprochen hat. Das gesprochene Wort, das geschriebene Wort und vor allem das lebendige Wort Jesus Christus. Und so wird die gute Nachricht verkündigt. Amen.